müssen über das Klima reden. Die Klimakrise ist komplizierter, als man auf den ersten Blick vielleicht annimmt. Es kommen viele Phänomene zusammen, die sich gegenseitig beeinflussen. Das ist auch einer der Gründe, weshalb die Vorhersagen über die Geschwindigkeit und die Folgen der Klimakrise in den letzten Jahrzehnten immer wieder angepasst werden mussten. Die Erderwärmung geht deutlich schneller voran, als man ursprünglich angenommen hatte. Unser Experte in dieser Folge ist Thomas Henningsen. Für die Zusammenhänge der Klimakrise bringt er wichtige Umweltthemen zusammen. Zum Beispiel die selbstverstärkenden Effekte des Klimawandels, wie den Albedo-Effekt. Das Schmelzen des Eises in den Polargebieten sorgt nicht nur für einen Meeresspiegelanstieg, sondern eben auch dafür, dass viel weiße Fläche von der Erdoberfläche verschwindet, die bis dahin Sonnenenergie reflektiert hat. Wasser hingegen ist eine dunkle Oberfläche. Daher wird die Sonnenenergie nicht mehr abgestrahlt, sondern absorbiert, also aufgenommen. Das erwärmt die Region umso mehr und sorgt für eine noch schnellere Eisschmelze. Thomas ist als promovierter Biologe weltweit für Greenpeace im Einsatz. Er ist ein Experte, wenn es um den Klimawandel geht. Bei seinen Einsätzen hat er schon viel gesehen und erlebt. Unter anderem die schwindenden Gletscher auf Grönland, aber auch die brennenden Wälder in Sibirien. In dieser Folge hört ihr nicht nur mich und Thomas sprechen, sondern auch meinen Kollegen Daniel, denn wir haben die Moderation hierfür gemeinsam übernommen.
Warum sprechen wir denn jetzt über das Thema Klima?
Ja, der sogenannte Klimawandel ist sicherlich die größte Umweltkrise, die die Welt seit es Menschen gibt, je erlebt hat. Und das beschäftigt natürlich uns Greenpeace auch massiv. Es ist unser absoluter Schwerpunkt, denn es geht bei dem menschengemachten Klimawandel nicht mehr um die Lebensgrundlagen zu schützen, sondern es geht um den Halt. Es geht ab jetzt ums Überleben auf unserem Planeten. Man muss aber auch immer unterscheiden, Klimawandel ist ja ein ganz natürliches Phänomen. Es ist nicht der Klimawandel, der das Problem ist für uns. Den gibt es, seit es die Erde gibt, und der ist in Teilen auch notwendig. Aber die Geschwindigkeit, mit der der Klimawandel, der von Menschen ausgelöst ist, jetzt auf uns zukommt oder auf uns zurast regelrecht, der ist ein Problem. Der ist deshalb ein Problem, weil er inzwischen mit einer Schnelligkeit auf uns zukommt und alle Lebensbereiche erfasst, dass man kaum noch eine Möglichkeit hat, sich anzupassen. Und es geht jetzt wirklich darum, ihn so schnell wie möglich einzuschränken, den Klimaschutz voranzutreiben, um überhaupt noch auf dem Planeten leben zu können.
Wie haben wir uns als Menschheit das Problem denn eigentlich geschaffen?
Die Welt wird immer wärmer. Und sie wird nicht nur wärmer, sie wird inzwischen heiß in vielen Regionen auf der Welt und auch irgendwo, nicht nur irgendwo, sondern überall, wo die Menschen leben. Und das liegt daran, dass wir den Treibhauseffekt angefacht haben. Vor allen Dingen verursacht durch die Verbrennung von fossilen Brennstoffen, von Öl, Gas und besonders Kohle, durch die Vernichtung der Wälder, durch die industrielle Landwirtschaft. Durch viele Aspekte sind wir dabei, den Planeten immer weiter anzuheizen.
Die Industrialisierung vor ca. 150 Jahren war der Startschuss. Seitdem verbrauchen wir Menschen immer mehr Energie und produzieren dabei immer mehr CO2. Die Konzentration von CO2 in der Atmosphäre steigt exponentiell. Daher wurde die Erwärmung in den letzten Jahren auch immer stärker. Aber was genau bedeutet ein Temperaturanstieg denn für unser Klima?
Bei wenigen Grad verändert sich das Leben auf der Erde, der Planet, wirklich massiv. Wenn wir 4 Grad weniger haben, haben wir Eiszeit. Das ist ein Drittel der Erde mit bis zu 3 Kilometer dicken Eis bedeckt. Und 4 Grad plus in die andere Richtung ist fast wüstenähnliche, grausame Verhältnisse in vielen Regionen der Welt auch so unwirklich, wie es eine Eiszeit ist. Und wir sind dabei, man hat das natürlich schon lange erforscht, wie schnell und wie stark es ansteigen darf, ansteigen sollte maximal. Man hat sich entschieden, dass man nicht über 1,5 Grad Erwärmung global kommen soll. Auf keinen Fall 2 Grad. Schon der Unterschied ist massiv. 1,5 Grad, damit hat man, sagen wir mal, die größten Probleme, die Wahrscheinlichkeit, dass die größten Probleme eintreten, ist noch kalkulierbar. Bei 2 Grad fängt es an, kaum noch kalkulierbar zu sein, denn dann fangen die sogenannten Kipppunkte des Klimas an zu wirken und dann brechen ganze Systeme zusammen.
Was ist denn jetzt schon in diesen 1,5 Grad zu berechnen?
Was wir jetzt ja merken, im Grunde jeder Mensch, der ein bisschen älter ist und ein bisschen zurückgucken kann, der merkt natürlich, dass es wärmer wird, nicht? Wir haben unglaubliche heiße Sommer inzwischen, wir haben kaum noch Winter, wir haben kaum noch Jahreszeiten. Von den 10 wärmsten Jahren die es gab, seit man Wetter und seit man Temperaturen misst, waren 8 in diesem Jahrzehnt. 8. Ja, und 2020 ist noch gar nicht dabei. Das wird nochmal 9 werden. Also 9 der 10 wärmsten Jahre aller Zeiten waren in diesem Jahrzehnt. So schnell geht es jetzt. Und diese 1,5 Grad, an die wir uns ziemlich massiv annähern und ziemlich schnell auch, die bewirken schon Dinge, die wir wahrnehmen natürlich, Wetterphänomene, nicht? Wir haben Starkregen, wir haben Dürreperioden, wir haben Hitzewellen, wir haben Stürme, die immer größer und immer dramatischer werden. Wir haben aber auch Phänomene in den Meeren, dass die sich erwärmen und die Korallen absterben. Wir haben Einwandern von Arten, die eigentlich hier gar nicht mehr hingehören. Die Moskitos wandern immer weiter in diese Region. Wir haben Waldbrände, die kaum noch einzudämmen ist. Und das bei wenigen 10 Grad mehr als normalerweise ist. Also das sind Auswirkungen, die wir jetzt schon messen können.
Die Folgen für den Planeten und vor allem für die Lebewesen, die auf ihm leben, einschließlich uns Menschen, sind gravierend. Besonders deutlich lässt sich das mit Blick auf die einzelnen Ökosysteme beobachten. Was passiert durch den Klimawandel zum Beispiel mit den Meeren?
Ja, ein Leben auf dem Planeten ohne Meere wäre kaum möglich. Die Meere produzieren nicht nur die Hälfte des gesamten Sauerstoffs in der Erde, sondern sie speichern auch jede Menge an Wärme zum Beispiel. Sie sind der entscheidende Lebensraum für die Fischwelt natürlich, die hunderte von Millionen von Menschen noch ernähren. Und eine Grundlage auch, dass Leben überhaupt auf der Erde vorhanden ist, sind diese riesigen Meeresströmungen. Und die fangen an, sich langsam zum Beispiel zu verändern, weil sie abhängig sind von stabilen Verhältnissen von der Arktis bis in die Tropen. In der Arktis haben wir in der Regel eine große Eisbedeckung. Diese Eisbedeckung, das Bilden des Eises, sorgt dafür, man muss sich vorstellen, an der Oberfläche fängt das Eis sich an zu bilden. Was darunter ist, sinkt dann langsam nach unten, weil es schwerer wird. Das heißt, unter dem Eis ist das Süßwasser, das sich aus dem Süßwasseranteil des Meerwassers bildet, wird das Wasser immer salzhaltiger, also schwerer. Das sinkt nach unten. Und dieser einfache Prozess, physikalische Prozess, sorgt dafür, wenn was nach unten sinkt, was das anders nach oben kommen muss, dass Meeresströmungen anfangen. Und diese Meeresströmungen sind entscheidend. Der Motor der Meeresströmung fängt ein Entscheider zum Beispiel in der Arktis an. Dadurch werden die Nährstoffe verteilt. Dadurch gibt es Windverhältnisse. Dadurch gibt es Regenverteilung. All das ist abhängig von relativ stabilen Temperaturen. Und das bedingt, wenn wir wärmere Meere bekommen, einen dramatischen Faktor. Der zweite ist Stürme. Die Stürme, die wir wahrnehmen, entstehen oft in den Meeren. Da werden eben die Temperaturunterschiede zwischen warm und kalt sorgen dafür, dass dort diese meteorologischen Phänomene der Stürme stattfinden und die werden immer größer, immer häufiger, immer größer, weil die Temperaturen dafür sorgen, dass die Stürme sich regelrecht voll saugen mit Wasser. Die großen Hurricanes, wie wir sie hier kennen im Nordatlantik, sind ein Phänomen des Klimawandels oder der veränderten Temperaturen, weil sie immer größer und immer häufiger werden. Drittes Beispiel ist die Korallen, die sehr temperatursensitiv sind. Die haben eine ganz geringe Toleranz. Schon 1,5 Grad Erwärmung sorgt dafür, dass sie absterben, dass sie bleichen und dann absterben. Und man rechnet damit, dass die Meere weltweit so warm sind, alleine 2050, dass wir da schon kaum noch Korallen haben auf der Welt. Steinkorallen werden komplett verschwinden. Das muss man sich vorstellen. Ein Lebensraum, den man vielleicht nur noch mit den Dschungel, mit den Regenwäldern vergleichen kann, wird komplett verschwinden.
Meere sind ein wichtiger Bestandteil für das Klima und Korallen sind wiederum ein wichtiger Bestandteil für die Meere. Für viele Fischarten sind Korallen der Ort, an dem sie leben und sich fortpflanzen. Ohne Korallen gerät außerdem die Lebensgrundlage vieler Menschen in Gefahr. Zum einen dienen Korallen als natürlicher Küstenschutz, da sie Wellen brechen, bevor diese das Festland erreichen. Zum anderen gehen mit dem Rückgang der Korallen auch die Fischbestände zurück, die viele Menschen ernähren.
Die Meere sind der größte Lebensraum auf unserer Welt. Sie sind der größte Speicher von Wärme, von Energie. Sie sind der größte Produzent von Sauerstoff mit den Wäldern zusammen. Sie sind der größte Lebensraum für eine unheimlich reiche Tier- und Pflanzenwelt. Sie sind dafür da, um Nährstoffe zu verteilen um den Planeten. Sie sind der entscheidende Faktor auch, um Wetter überhaupt entstehen lassen zu können. Also alle Prozesse auf der Erde, so wie wir sie kennen, sind eigentlich ohne Meere, ohne intakte Meere, muss man dazu sagen, nicht sterile, abgestorbene Meere, nicht vorstellbar. Wir leben in Nordeuropa zum Beispiel ganz stark vom Golfstrom, ja, von einem Meeresstrom, der warmes Wasser zu uns in den Norden bringt. Sonst hätten wir hier viel andere Verhältnisse, nicht nur kälter, sondern es wären schlimme Verhältnisse, weil er eben auch dafür sorgt, dass der Reichtum im Nordatlantik, und den haben wir ja hier im Verhältnis zu anderen Regionen auch auf der Welt, abhängig ist von den Nährstoffeinträgen, von den Sauerstoffeinträgen, von der starken Intaktheit der Meeresregion.
Was würde das denn für uns bedeuten, wenn einfach jetzt extrem viele dieser Ökosysteme wegbrechen und uns nicht mehr das bieten können, was sie vorher die letzten 100 Jahre getan haben?
Wir merken langsam, dass die Lebensräume sich verändern. Wir sehen, dass nicht nur in den Meeren große Veränderungen stattfinden, sondern auch an Land. Ein Beispiel aus Südamerika: Wenn der Amazonas weiter verschwindet wie jetzt, durch die Abholzung, aber auch durch die zunehmende Trockenheit und durch den zunehmenden Klimawandel, da wird ganz Südamerika darunter leiden. Weil vom Amazonas geht der meiste Regen aus, der in ganz Südamerika fällt. Ja, also verschwindet der Amazonas, ist dieses riesige Gebiet Südamerika in großen Teilen gar nicht mehr bewohnbar, weil es dort nicht mehr regnen würde. Oder nicht in dem Maße, in dem man es braucht, um den Boden zu befeuchten, um Landwirtschaft zu betreiben, um die natürlichen Systeme am Laufen zu halten. Nicht? Und ein anderes Extrem sind die Brände zum Beispiel in Russland. Ja, wenn die Trockenheit so weitergeht, wenn die Hitze so weitergeht, wir haben im Juni 2020 38 Grad gemessen in Sibirien, das muss man sich vorstellen, dann ist das nicht nur für die Wälder dort schlimm, die dort anfangen zu brennen, Hunderte, Tausende von Feuern, Tausende von Quadratkilometern gehen verloren, sondern das heizt das Klima weltweit immer weiter an. Direkt, weil die Wärme natürlich dazu kommt, weil CO2 aus den Verbrennungsstoffen der organischen Stoffe, die die Wälder sind, dazu kommen, weil die Permafrostböden anfangen noch weiter aufzuheizen. Also es hat alles miteinander zu tun. Und deshalb ist das Erwärmen und das immer wärmer werden, egal wo es passiert auf dem Planeten, hat Auswirkungen auf alle Regionen.
Was sind denn die schlimmsten Folgen des Klimawandels, die da auf uns zukommen?
Wenn man alle Phänomene des Klimawandels zusammennimmt, dann haben wir mit zwei riesigen Problemen zu rechnen, auch weltweit. Das ganze Erhitzen und Schmelzen von Permafrost bis hin zu den arktischen Eisregionen sorgt dafür, dass die Meere ansteigen. Dass wir einen Meeresspiegelanstieg haben weltweit, der die Küsten bedroht, der ganze Länder bedroht und viele Menschen, die dort leben. Man hat ausgerechnet, dass der Meeresspiegelanstieg langsam vor sich geht, einige Millimeter nur pro Jahr und vielleicht einen Meter am Ende des Jahrhunderts erreicht. Neue Daten deuten aber auf viel extremere Verhältnisse hin. Die neuesten Daten sagen, dass wir bis zu 3 Meter Meeresspiegelanstieg bekommen können bis Mitte dieses Jahrhunderts, in den nächsten 30 Jahren. Warum? Weil die Schmelze viel, viel stärker, viel, viel schneller ist, exponentiell zunimmt in der Arktis und in der Antarktis. Die Arktis verliert im Moment 600 Gigatonnen an Eis im letzten Jahr, die Antarktis ähnlich gigantische Mengen.
Was heißt das dann konkret? Wie viel Eis ist denn vorhanden? Und in welchen Relationen muss man diese Werte denn zueinander betrachten?
Grönland alleine hat so viel Eis, dass der Meeresspiegel weltweit 7 Meter ansteigen würde. Die Antarktis hat noch 10-mal so viel Eis, der Meeresspiegel würde 70 Meter ansteigen. Das kann nicht in wenigen Jahren passieren, hat man immer gesagt. Das ist unmöglich. Und da hat man aber gemessen in Grönland, wo die Schmelze mit am größten ist, dass sie in den letzten Jahren sich verdoppelt hat. 2019 war mit Abstand die längste und größte Schmelze vom grönländischen Eis, nämlich 600 Gigatonnen. Das hat dazu geführt, dass Grönland, das Schmelzwasser weltweit den Meeresspiegel um 2 Millimeter hat ansteigen lassen. Das klingt jetzt nicht dramatisch. Nicht? Und wenn das in diesem Tempo weitergeht, dann braucht Grönland 4500 Jahre, damit alles abgeschmolzen ist. Das ist ein langer Zeitraum. Wenn wir aber uns die Verdopplungsquote angucken, also ein exponentielles Wachstum der Schmelze, und das ist in den letzten Jahren passiert, das verdoppelt sich also von Jahr zu Jahr, nämlich 600 Gigatonnen im letzten Jahr, 1200 Gigatonnen in diesem Jahr, 2400 Gigatonnen und so weiter, dann wird aus 4500 Jahren 12. Ja, das Phänomen des exponentiellen Wachstums ist dramatisch. Keiner sagt, dass das jetzt passiert, dass sich das jedes Jahr verdoppelt, aber wir können es auch nicht mehr ausschließen.
Aber nicht nur in Grönland hat die Schmelze an Geschwindigkeit zugenommen. Auch in der Antarktis ist das ein großes Problem. Hier hat sich in den letzten Jahren die Geschwindigkeit versechsfacht. dadurch gelangt viel zu viel Süßwasser in die Meere. Das hat unter anderem Folgen für Meeresströmungen, die auf der Welt für Regenverteilung, Windverhältnisse und bei uns auch für stabile Jahreszeiten sorgen. Sollte der Meeresspiegel tatsächlich um 3 Meter steigen, wäre die größte Gefahr aber der Verlust von Lebensraum. Hier in Europa wären vor allem die Küsten von den Niederlanden, Belgien, Großbritannien und von Deutschland stark betroffen. Am schlimmsten wären die Auswirkungen aber an den asiatischen Küsten. Riesige Ballungszentren in Indien, China oder Indonesien würden dann verschwinden.
Und dort wird es hunderte von Millionen Menschen treffen und das bewirkt eben einen Meeresspiegelanstieg, auch, dass Menschen flüchten müssen. Nicht? Das zweite große Problem weltweit wird ausgelöst durch den Meeresspiegelanstieg und ausgelöst durch viele Dürren und Lebensverhältnisse, die es unmöglich macht, in vielen Regionen, zum Beispiel Afrikas, leben zu können, dass Menschen auf die Flucht wirklich gehetzt werden. Auf der Suche nach neuen Lebensraum, auf der Flucht vor steigenden Wasserspiegel. Und das wird ein zweites riesiges Problem für uns werden. Wenn hunderte von Millionen Menschen neuen Lebensraum suchen, kann man sich die sozialen Spannungen, den Kampf um Lebensraum, um Essen, um Trinken, um sauberes Wasser kaum vorstellen.
Die Eisschmelze ist nicht nur eines der größten Probleme, sondern gleichzeitig auch einer der größten Marker für den Klimawandel. Deshalb bleiben wir nochmal beim Thema Eis. Wie konkret lässt sich der Rückgang des Eises auf der Erde beschreiben?
Wir haben in der Arktis 16 Millionen Quadratkilometer Eisfläche, gefrorenes Meereis im Winter und 8 Millionen im Sommer bei dem niedrigsten Stand. Und die Berechnung waren, dass diese 8 Millionen Quadratkilometer ungefähr 200 Jahre brauchen, bis sie sich halbieren. Also im Jahr 2100 hätten wir nur noch 4 Millionen über. Aber der Klimawandel und die Erwärmung ist so schnell gegangen, dass wir jetzt schon 2020 weit unter 4 Millionen sind. Also wir haben es fast um 100 Jahre verkürzt, diese Periode. Und es ist wieder auch 2020 jetzt schon der niedrigste Stand der Meereisbildung in der Arktis. Es ist nicht nur die Fläche, die dann eben dafür sorgt, dass dort weniger und weniger weiße Abstrahlungsfläche zur Verfügung steht, sondern auch die Dicke des Eises hat massiv abgenommen. Nicht? Bis zu 5 Meter ist das Eis in der Arktis dick, das Meereis, und das hält natürlich jahrelang, bis es wegschmilzt. Jetzt gibt es nur noch wenige Stellen, wo überhaupt noch so dickes, altes Eis da ist. Das meiste ist unter 1 Meter, 20 Zentimeter teilweise und schmilzt natürlich noch schneller. Und wenn man nur die Masse sich anguckt des Meereises, das waren mal rund 17.000 Kubikkilometer, die sind unter 5.000 jetzt. Also über 2/3 haben wir verloren in wenigen Jahrzehnten und das zeigt, wie schnell es geht und wie dramatisch es ist, der Eisverlust in der Arktis. Auch wenn das Meereis an sich keinen Einfluss hat auf den Meeresspiegelanstieg, es schwimmt ja schon auf dem Wasser, aber das gleiche Phänomen ist natürlich auch bei dem Eis, was an Land ist, nicht? Der Eispanzer auf Grönland, der Eispanzer in der Antarktis.
Der Rückgang der Eisflächen bedroht nicht nur uns Menschen, sondern vor allem die Tierwelt in den arktischen Gebieten. Als Beispiel dient die Situation der Eisbären in der Arktis. Durch den Verlust ihres Lebensraums, dem Packeis, sind sie extrem gefährdet. Viele von ihnen verhungern. Leider ist es sehr wahrscheinlich, dass die Eisbären bereits bis zum Ende dieses Jahrhunderts aussterben werden. Ein weiterer wichtiger Aspekt der Klimakrise sind die Wälder. Warum das so ist und warum wir Wälder viel mehr schützen müssen, erklärt uns Thomas jetzt.
Wälder sind, genau wie die Meere, ein entscheidender Faktor. Der zweite große entscheidende Lebensraum auf der Erde, denn sie spenden natürlich auch jede Menge Tier- und Pflanzenarten Raum zum Leben. Sie sind der zweite entscheidende Faktor, der Sauerstoff produziert, und sie sind einer der größten Kohlenstoffspeicher, die es gibt auf der Welt. In den Wäldern sind unglaubliche Mengen an Kohlenstoff gespeichert und die Wälder sind auch die, die am meisten Kohlenstoff aufnehmen. Über 1/3 des Kohlenstoffs, den wir als Menschen in die Luft blasen, wird von den Wäldern aufgenommen. Noch mehr als die Meere heutzutage, und deshalb ist die Stabilität und die Intaktheit der Wälder ein entscheidender Faktor, auch für unseren Klimaschutz.
Wir Menschen haben es ja quasi perfektioniert, den Planeten auszubeuten, und es finden ja überall auf der Welt im Prinzip Waldrodungen statt oder auch Wälder, die extra in Brand gesetzt werden, weil man die Fläche gerne nutzen möchte, um zum Beispiel Soja anzubauen für die Landwirtschaft. Warum machen wir das?
Ja, Wälder sind nicht nur entscheidend und gut, wenn sie geschützt werden. Sie sind im anderen Sinne, wenn man sie abholzt, ein extremes Problem. Soja, Ölpalmen oder landwirtschaftliche Produkte, in Afrika auch Kakao, Papier, das sind die Faktoren der Zerstörung. Dann kommt noch hinzu, einige Wälder werden immer noch zu Holz genutzt und in einigen Regionen werden immer die Rinder immer weiter in die Wälder getrieben, Wälder abgeholzt, um Rinderfarmen existieren zu lassen. Unser ganzes Fleischessen ist inzwischen ein Problem für die Wälder geworden. Dabei muss man immer beachten, dass die Wälder eben, wenn sie existieren und intakt sind, uns schützen. Wenn sie nicht existieren, zum Klimawandel massiv beitragen, denn zerstörte Wälder, die verbrannt werden, lassen natürlich durch die Brände CO2 in die Luft, aber auch wenn sie zersetzt werden, also wenn sie zerfallen, ja, der mikrobiologische Prozess setzt jede Menge CO2 frei. Und so schätzt man, dass alleine die Zerstörung der Wälder zwischen 20% und 25% des gesamten Klimaproblems ausmachen. Nicht? Da kommen noch Infekte hinzu, an die man gar nicht denkt, nämlich zum Beispiel die russischen Wälder, wenn die brennen, und in Russland sind die Brände, die weltweiten Waldbrände mit am größten, da entstehen jede Menge Ruß. Und dieser Ruß wird in die Arktis getrieben durch die großen Windverhältnisse. Und die sorgen dann dafür, wenn das Ruß sich auf die weißen Flächen legen, dass dort dieser Albedo-Effekt eben in Kraft tritt und dieser selbstverstärkende Effekt dann eintritt. Das heißt, schwarz setzt sich auf weiß. Dadurch wird die Sonnenenergie nicht abgestrahlt, sondern auch noch absorbiert. Und dann wird es noch wärmer und die Wälder fangen noch mehr an zu brennen. Und dieser Teufelskreislauf setzt sich in Gange und fängt oft eben bei der Zerstörung der Wälder an.
Thomas hat eben schon aufgezählt, wofür wir die Wälder zerstören. Palmöl aus Südostasien ist zum Beispiel in sehr vielen alltäglichen Produkten enthalten, unter anderem in Kosmetika und in Lebensmitteln. Die Sojaproduktion in Südamerika geht hauptsächlich als Tierfutter in die Massentierhaltung. Und die nordischen Wälder werden für Papier vernichtet. Hier ist Deutschland leider trauriger Weltmeister. Vor allem der Onlinehandel, für den viele Verpackungen gebraucht werden, und Wegwerfprodukte, die nur für eine einmalige Nutzung bestimmt sind, sind besonders schlecht für die Umwelt. 300.000 Wegwerfkaffeebecher verbrauchen wir in Deutschland allein pro Stunde. Und hinzu kommt, was Thomas ebenfalls schon sagte, dass der Verlust der Wälder wieder einen Einfluss auf andere Ökosysteme hat.
Ja, ich habe in Russland leider selber erlebt, was es heißt, wenn man so in einem Waldbrand oder in einem Vegetationsbrand, das können auch Tundrabrände oder Grasbrände oder Schilfbrände sein, was das bedeutet. Das ist natürlich grausam für die Tiere, die dort leben. Nicht? Nur wenige schaffen es überhaupt zu fliehen. Vor allen Dingen die Vogelwelt natürlich und die Insekten natürlich, alle, die nicht in der Lage sind, diese riesigen Regionen in großer Geschwindigkeit zu verlassen, die kommen jämmerlich um, die verbrennen regelrecht. Ne? Das kann man sich auch nicht vorstellen, die Masse, die australischen Brände, die wir ja vielleicht noch vor Augen haben, schätzt die University of Melbourne, dass wir zwischen 500 Millionen und 1 Milliarde Tiere verloren haben in den Bränden. 1 Milliarde, ja, an Wirbeltieren, also an Kängurus, an Bombards, an den ganzen Beuteltieren, die dort leben, durch eine einzige Brandsaison.
Wie stark sind denn konkret Insekten vom Klimawandel bedroht? Gibt es da denn belastbare Zahlen, wie sich das in den letzten Jahrzehnten geändert hat?
Ja, man weiß, dass die Insekten vor allem in unseren Breiten massiv zurückgegangen sind. Man schätzt die Fluginsekten, dass die um bis zu 85% zurückgegangen sind, hier in Mitteleuropa. Vor allen Dingen durch zwei Phänomene, durch die Landwirtschaft, durch den Einsatz von Pestiziden und durch den Klimawandel. Diese beiden Faktoren spielen eine große Rolle für den Niedergang der Insekten, und mit den Insekten setzt man natürlich viele andere Dinge in Kauf. Mit den Insekten verschwinden eben viele andere Tiere. Ja, und keiner kann überhaupt sich vorstellen, was das heißt, wenn diese Insekten wirklich als Grundlage, als Nahrungsmittel, als für viele andere Tiere, als Grundlage für unsere Landwirtschaft, für die Bestäubung von vielen, vielen Nutzpflanzen komplett verschwinden oder immer weiter verschwinden.
Was bedeutet es denn für uns, wenn wir es doch noch schaffen sollten, unterhalb dieser 1,5 Grad zu bleiben?
Ja, wir können nur hoffen und wir können nur darauf hinarbeiten und kämpfen, dass wir unter 1,5 Grad bleiben, auch hier in Deutschland. Und auch dann wird es schon anders aussehen hier. Davon wird man sich wahrscheinlich verabschieden müssen, dass wir richtige, stabile Jahreszeiten haben mit viel Schnee, im Winter und mit viel Sonne im Sommer. Wir haben Wischiwaschi, wahrscheinlich viel Regen zu erwarten, in einigen Regionen Starkregenereignisse und eben große Trockenheiten in anderen Zeiten. Diese Schlechtwetterphänomene werden wahrscheinlich stark zunehmen, ob das Stürme sind, Dürren oder Überflutungen. Aber mit allem wird man noch leben können. So ist bisher ausgerechnet worden, wenn wir so bei 1,5 Grad und am liebsten noch weiter drunter bleiben. Aber trotzdem wird es in Deutschland anders und ungemütlicher werden. Da muss man sich nichts vormachen.
Was müsste denn sofort passieren, damit wir dieses Ziel noch erreichen können?
Ich glaube, wir müssen 5 große Dinge tun hier auf der Welt, nicht in Deutschland, sondern auf der Welt. Das erste ist, wir müssen sofort aus der Kohleverbrennung aussteigen. Hier in Deutschland und weltweit. Das Kohleausstiegsgesetz, was wir haben, ist eine Frechheit, ist eine menschenverachtende Politik. Denn Kohle ist für 25% des Problems verantwortlich. Die 10 größten CO2-Verschmutzer in Europa, von den 10 größten sind 8 Kohlekraftwerke. Von diesen 8 sind 7 in Deutschland. Ja, das sind die Verhältnisse und trotzdem öffnen wir immer noch weiter Kohlekraftwerke. Das ist natürlich ein Teil unserer Kultur gewesen, aber irgendwann ist Schluss. Und jetzt ist es das größte Problem. Das ist das Erste. Für Stromversorgung müssen regenerative Energien gepusht werden, auch wenn keiner die Windräder haben will. Trotzdem, wenn man Energie verbraucht, dann bezieht man es in Deutschland am besten im Moment aus der Windkraft und aus der Solarkraft und aus anderen kleinen Dingen wie Wasserkraft, die möglicherweise noch dazu beitragen kann, Geothermie und so weiter. Das ist Nummer 1. Kohle weg. Nummer 2, die Wälder müssen geschützt werden. Weitere 20-25% des Problems, und zwar weltweit. Die Wälder sind nicht nur ein Schutz des Lebensraums für viele Tier- und Pflanzenarten, sondern eben ein entscheidender Faktor für die Stabilität und den Schutz des Klimas. Und es gibt keinen Grund, diese großen Urwaldgebiete weiter abzuholzen, es sei denn, man will die Welt wirklich weiter und absichtlich zerstören. Das Dritte ist, man muss Russland wieder an Bord holen, nenne ich das mal. Man hat Russland isoliert, ja, das sind keine Freunde großer internationaler Zusammenarbeit und sie machen viel Mist, aber Russland, muss man sich vor Augen führen, ist so groß, 48 mal so groß wie Deutschland, dass deren Ressourcen ausreichen, um die ganze Welt zu zerstören. Ja, nicht nur, weil sie weiter Öl und Gas produzieren, sondern weil sie riesige Wälder haben, weil sie riesige Methanvorkommen haben. Die muss man wieder einbinden in die internationale Staatengemeinschaft, sie nicht isolieren und sie dazu bringen, wirklich auch die Welt zu unterstützen. Und sie haben ein Eigeninteresse. Ich war jetzt 3 Jahre in Russland, ich kenne mich da so ein bisschen aus. Natürlich machen sie große Fehler, das muss man auch nicht alles akzeptieren, aber man muss auch die Möglichkeiten sehen und man muss vor allem die Bedrohung sehen, die Russland für die Welt bedeutet, klimatechnisch, wenn sie so weitermachen. Und sie haben Möglichkeiten, riesige Flächen, über 200 Millionen Hektar haben wir alleine ausrechnen können, in denen neue Wälder entstehen könnten. Und die könnten den Klimawandel auch massiv reduzieren. Nummer 4 ist, dass wir, glaube ich, alle uns selbst engagieren müssen. Selbst engagieren, nicht nur in Organisationen wie Greenpeace oder Friday for Future, sondern egal, was wir machen. Wir müssen uns engagieren und wir müssen diese Organisationen unterstützen, die positiv in diese Richtung arbeiten. Und es muss einfach ein Trend her, dass man sich nicht schämen muss, wenn man Klima sauber operiert, wenn man Klima schützender lebt. Und das ist Nummer 5, jeder muss etwas selber tun. Ja, es gibt 4 große Bereiche, das weiß jeder auch selber, man muss den klaren Menschenverstand einsetzen. Wir müssen unseren Energiekonsum senken. Jeder, der einen eigenen Haushalt hat, hat die Chance, ökologischen Strom, sauberen Strom einzukaufen. Ein Anruf genügt und man ist raus aus dieser verrückten Stromnutzung aus Kohle oder Atom oder aus Gas. Jeder weiß, dass er vernünftig essen muss. Ja, und da ist natürlich Bio ein ganz klares Indiz, wo man sauberer, klimafreundlicher ist. Wir müssen von dem wahnsinnigen Fleischkonsum weg, den wir haben, der ein großes Problem ist für den Klimawandel. Nummer 3 ist Mobilität. Weiß auch jeder, dass wir nicht unendlich so weiterleben können, überall hinfliegen zum Wochenende nach Mallorca oder in Urlaube irgendwo in exotische Regionen permanent jedes Jahr, um den kleinen Weg zum Bäcker, das Auto zu benutzen. Das muss aufhören. Wir haben städtische Mobilität, die muss auf Fahrräder ausgerichtet sein und auf eine bessere Infrastruktur mit öffentlichen Nahverkehrsmitteln. Ein wesentlicher Faktor für uns, vor allen Dingen in Deutschland, die Mobilität klimafreundlich zu gestalten und auch zu nutzen. Und Nummer 4 ist der Konsum von allem Möglichen. Wegwerfprodukte, hatte ich angesprochen, müssen vermieden werden. Ja, es gibt keinen Grund, alles zu verpacken in Plastik oder Papier, alles permanent wegzuschmeißen. Da muss man sich nicht wundern, dass sich dadurch durch diesen Verbrauch, die Produktion und den permanenten Abfall das Klima immer weiter anheizt. Also, es gibt klare Lösungen, es gibt klare Vorstellungen, nicht nur Visionen, Vorstellungen, technische Vorstellungen und Lösungen, wie man den Klimawandel in den Griff bekommt und vor allem die Geschwindigkeit reduziert, damit wir eben auch noch bei unter 1,5 Grad bleiben.
Gibt es denn in den letzten Jahren auch positive Entwicklungen, die im großen Stil passieren, wo man sagen könnte, okay, das arbeitet uns jetzt auch ein bisschen zu und nicht nur gegen uns?
Ja. Ganz wichtiger Punkt. Man darf die Hoffnung nicht verlieren. Und da gibt es auch sehr viele positive Beispiele natürlich. Das ist nicht nur Greenpeace und Friday for Future oder viele, die sich dafür einsetzen, sondern auch Regierungen haben gemerkt, dass etwas gemacht werden muss. Nicht? Die Chance 2009 beim größten Klimagipfel aller Zeiten in Kopenhagen haben sie total verpennt. Obama und Merkel und Co. haben dort es nicht geschafft, wirklich den Klimawandel einzuläuten. Aber immerhin ist 2015 dann das Paris-Abkommen zustande gekommen, in der zumindest auf dem Papier erstmal richtige Ziele gesetzt wurden. Wir sehen Trends, die wirklich auch Hoffnung machen. Selbst in einem Land wie China, die mit zu den schlimmsten Verschmutzern gehören, wird nicht mehr so viel auf Kohleverbrennung gesetzt wie vorher. Die Kohleimporte sind sogar zurückgegangen. Zum ersten Mal in ihrer Geschichte gehen sie seit 2014 wirklich massiv zurück. Wir sehen, dass so ein Land wie Neuseeland, die viertgrößte ökonomische Meeresregion ist auf der Welt, verboten hat, inzwischen neue Öl- und Gaskonzessionen rauszugeben. Wir sehen, dass ein Großteil der Mobilität auf klimafreundlichere Strukturen umgebaut wird, auch wenn Elektro nicht überall die Lösung ist natürlich, aber immerhin ist die Richtung vorgegeben, die Richtung eben klimafreundlicher zu leben. Also es gibt viele Phänomene. Mir am meisten macht persönlich auch die neue Klimabewegung, die junge Klimabewegung Hoffnung, ja, die ganzen Gruppen, die sich zusammen gerauft haben und das nicht mehr hinnehmen, die nicht nur im Moment streiken, sondern die inzwischen auch demonstrieren und hoffentlich aus meiner Sicht auch boykottieren, nämlich alle die, die nicht klimafreundlich in die Richtung gehen. Und wir sehen, dass wir Möglichkeiten haben, inzwischen auch mit der massiven finanziellen Unterstützung in eine grünere, ökologisch orientierte Wirtschaftsform umzugehen. Alle Möglichkeiten sind da. Ich glaube, es gilt jetzt für uns, auch Führungspersönlichkeiten an die Macht zu bringen, die das umsetzen und nicht nur schnacken, ja, die nicht nur auf ihre eigenen Interessen aus sind, sondern klar diese Dinge umsetzen, die auf dem Tisch liegen, die Lösung. Und es gilt auch Allianzen zu formen, starke Allianzen, neue Allianzen, die eben nicht nur uns als Einzelkämpfer dort stehen lässt, sondern die eine richtige Bewegung bilden. Und dann ist das alles noch zu wuppen. Es ist noch zu wuppen. Wir können diese massiven Katastrophen noch aufhalten. Aber es muss schnell gehen.
Du sagst es ja immer wieder, es muss mehr passieren, aber dafür haben wir eben nicht mehr viel Zeit. Und gewisse Prozesse und Veränderungen, die sind ja auch schon in Gange. Andererseits wiederum warten wir alle trotzdem immer wieder auf die nächsten Wahlen in allen Ländern eigentlich und hoffen, dass es dann zu größeren Veränderungen kommt, was vor allem die Klimapolitik betrifft. Und das muss ja aber nicht nur in Deutschland stattfinden. Das Ganze muss ja auf jeden Fall global betrachtet werden und es müssen dafür auch immer die richtigen Personen in Führungspositionen sein. Ist das denn alles noch zu retten, wenn zum Beispiel erst innerhalb der nächsten 5 Jahre diese Umschwünge überall auf der Welt stattfinden?
Ja, es muss schnell gehen. Es ist schwer zu sagen, wie viele Jahre haben wir noch Zeit, so weiterzuleben wie bisher. Man kann es zwar ausrechnen, wie viel CO2 können wir noch in die Luft blasen, bis wir 1,5 Grad erreicht haben. Und da schätzt man von den Gigatonnen, die man da an Kohle, Gas und Öl noch verbrennen kann, dass wir noch 5, 6, 7 Jahre hätten, wenn wir so weitermachen wollen wie jetzt. Aber das ist ja kaum vorstellbar, dass man dann auf einmal auf Null geht. Also man muss jetzt Entscheidungen treffen, man muss auch nicht abwarten, was die nächsten Wahlen bringen. Natürlich haben wir wahnsinnige Leute wie Bolsonaro in Brasilien, die nicht mehr zu retten sind, aus meiner Sicht, was den Schutz des Klimas angeht. Aber wir haben natürlich auch Möglichkeiten hier in Europa, glaube ich, eine große Initialzündung muss von Europa ausgehen, auch von Deutschland als größte und stärkste Nation in Europa, und Europa an sich ist immer noch der größte Wirtschaftsraum weltweit. und hier Vorbild zu sein, die andere mitreißt. Nicht? Und da wird dann sich Amerika auch nicht mehr wehren können, da werden sich viele andere Länder nicht mehr wehren können und die werden auch mitmachen, weil sie sehen, das hat Vorteile. Und man muss immer sich sagen, es gibt auch keine Alternative. Die Alternative ist totales Chaos, totaler Untergang. Ja, so hart das klingt und so apokalyptisch das klingt, das ist die Alternative und die kann man ja wohl nicht wollen.
Gibt es denn irgendeine Möglichkeit, das Phänomen umzukehren? Also gibt es auch die andere Richtung, dass man wieder quasi die Erde kühler kriegt?
Ja, gibt's. Es hilft uns am Endeffekt auch nicht, den Klimawandel zu stoppen. Wir müssen auch langsam oder sehr schnell drüber nachdenken, wie man das CO2 wieder aus der Atmosphäre rausbekommt. Nicht? Wir wollen ja nicht bei dieser Wärme bleiben. Was man machen müsste, ist mehr Grün schaffen. Denn Wälder, überhaupt Pflanzen, sind die ja, die am meisten CO2 aufnehmen. Nicht? Photosynthese ist der natürlichste und billigste und logischste Lösung, um CO2, um die Konzentration in der Atmosphäre zu senken. Das heißt also, die Wälder, das kann man sich ja natürlich auch ausrechnen, müssten sich ungefähr wieder verdoppeln, damit wir einen Großteil des CO2 wieder aus der Atmosphäre holen. Wir müssen darüber nachdenken, wie man bei allen Bauten grüne Dächer, grüne Fassaden, grüne Flächen, Bäume schafft. Ja, man sieht bei uns riesige Parkplätze, die versiegelt sind, wo kein einziger Baum steht. Wir sehen riesige Dächer, wo nur Schotter drauf ist, statt mit Solaranlagen oder mit grünen Dächern versehen zu sein. Und da gibt es viele, viele Möglichkeiten. Aber das Begrünen und damit auch das Phänomen wieder umzukehren, scheint die einzige logische, finanzielle und technische Lösung zu sein. Die muss nur angewendet werden.
Thomas beschreibt uns die harte Realität mit klaren Beispielen. Das kann die Laune schon mal runterziehen. Aber er gibt auch Lösungsvorschläge und zeigt, was alles schon passiert ist und wo Potenziale liegen, um weiterzumachen. Wir haben eben vor allem über die Folgen und die Gefahren der Klimakrise gesprochen. Dennoch dürfen wir die guten Entwicklungen nicht außen vor lassen. Sie helfen dabei, den Mut nicht zu verlieren. Ohne Mut und Motivation gibt es kein Engagement. Und genau das brauchen wir jetzt. Die ganzen Erfolge, die es in den letzten Jahrzehnten im Umweltschutz gegeben hat, wären ohne das Engagement von sehr vielen Menschen nicht möglich gewesen. Und wie Thomas schon sagte, die Klimakrise ist das größte Problem, seit Menschen existieren. Engagement ist jetzt also wichtiger als jemals zuvor.